Ihr werdet, wenn ihr mit der Erwartung gekommen ist, seid, dass ich irgendwelche Spekulationen euch vorführe, werdet ihr ganz gewiss enttäuscht. Wir wollen biblisch denken und wieder zurück zu den Quellen. Das hat unser Herr Jesus uns immer wieder vorgemacht. Wir wollen von ihm lernen. Anhand von 7 Fragen möchte ich heute Abend einen Beitrag sozusagen leisten zur biblischen Aufklärung über Engel. Was sagt die Bibel über Engel? Sozusagen als Einleitung fragen wir allerdings mal, was Menschen sich denken über Engel oder wie Menschen sich Engel vorstellen. Es gibt da nämlich eine ganz interessante Entwicklung, die, na gut, ich erzähle sie euch gleich. Dann müssen wir gleich überlegen als zweites, wie wir mit Engeln umgehen sollen, was wir mit ihnen anstellen sollen, damit wir uns nicht in falscher Weise mit ihnen beschäftigen. Drittens fragen wir, wo sie herkommen. Viertens, was sie von uns unterscheidet. Und dann, welche Ordnungen und welche Aufgaben sie haben. Und fassen zum Schluss noch einmal alles unter der Frage zusammen, welche Einstellung wir zu ihnen haben sollen. Das ist dann eigentlich auch das Allerwichtigste, was wir wirklich unbedingt uns merken sollen von diesem Abend. Das, was wir dabei tun hier, das könnte man, wenn man das in theologischen Ausdrücken wiedergibt, Dogmatik nennen. Das heißt, wir tragen die einschlägigen Bibelstellen, die Aussagen machen über Engel, tragen wir zusammen, sortieren sie ein bisschen, dass wir uns ein Bild darüber machen können. Aber natürlich können wir jetzt keine vollständige Lehre über Engel entwickeln, dann kauft euch eine Dogmatik und lest es danach. Das könnt ihr dann selber machen. Begnügen wir uns also mit den wichtigsten Aussagen. Erstens, was stellen sich Menschen unter Engeln vor? Es ist so, und das ist zwangsläufig so, also wir können das nicht verhindern. Bei bestimmten Begriffen, die wir nennen, haben wir automatisch bestimmte Vorstellungen. Also wenn ich euch jetzt ein paar Begriffe nenne, werden sofort in eurem Kopf einige Bilder entstehen. Ohne dass ihr das wollt, ihr könnt es nicht verhindern. Zum Beispiel Gespenster, Geister, Dämonen, Totengeister, Feen, Kobolde, Zwerge, Teufel, Engel, UFOs. Die meisten Leute glauben zwar nicht, dass es sowas gibt, aber das hält sie nicht davon ab, jede Menge Bücher darüber zu kaufen. Ganz abgesehen von den Märchenbüchern, die wir als Kinder gelesen haben. Und manche probieren sogar, ob es funktioniert, wenn man Geister beschwört. Und zurzeit durch gewisse Kinderromane ist das Thema ja ohnehin vollständig in. Man kann Millionär werden, wenn man genügend Bücher verkauft. Wisst ihr, kein Mensch würde sich ganze Filmserien über Engel auf Erden, über UFOs, über Mysterien und Akte X, oder kein Mensch würde die produzieren, wenn es nicht eine Masse Menschen gäbe, die die angucken. Und warum sehen sie sich das an, die Leute, wenn sie doch nicht dran glauben? Gibt es vielleicht doch mehr zwischen Himmel und Erde, als die Schulweisheit sich träumen lässt? Ich denke, diese heimliche Frage spielt da schon eine gewisse Rolle. Aber, oder sind es für diese Leute bloß schöne Märchen, ja, so wie diese technischen Fiktionen, Raumschiff Enterprise. Märchen. Wissenschaftlich verpackt, ja. Oder die unendliche Geschichte. Sind es doch bloß Märchen für die Leute, und das wiederum glaube ich nicht. Aber was soll man nun glauben? Welche Wirklichkeiten spielen in unserem Leben eine Rolle? Wirklichkeiten, von denen wir geprägt werden. Und welche Dinge sind vielleicht nur ausgedacht? Das muss man sich ja mal klar machen. Und die Fragen sind nicht so leicht zu beantworten, wie es scheint. Für die meisten animistischen Völker ist die Existenz von engelähnlichen Wesen eine Selbstverständlichkeit, also Animisten, die glauben an die Beseeltheit der Natur. Ja, und die glauben selbstverständlich, dass es solche Wesen gibt. Engel, Geister, Gespenster, gottähnliche Wesen spielen in ihrer Kultur immer schon eine ganz große Rolle. Unsere westliche Kultur, sie war jahrhundertelang vom Christentum geprägt. Und von daher haben die Leute natürlich immer geglaubt, dass es Engel gibt. Auch böse Geister und Dämonen. Das hängt auch mit unserer Kultur zusammen. Das hängt mit der Bibel zusammen. Ja, sie wussten das. Die Bibel redet davon. Also hat man auch daran geglaubt, dass es sowas gibt. Interessant ist, wie sie sich diese Wesen vorgestellt haben. Also es haben ja immer wieder Künstler Engel gemalt. In allen möglichen Jahrhunderten. Und naja, was haben die sich gedacht? Also standen vielleicht persönliche Erfahrungen dahinter bei Künstlern? Wir können das natürlich nicht genau beantworten, aber interessant ist es auf jeden Fall, wie man so im Lauf der Jahrhunderte Engel dargestellt hat. Zum Beispiel sind die Engel in den Mosaiken und den Bildern der ersten Jahrhunderte alles andere als lieblich und gemütlich. Es sind grandiose Gestalten, unheimliche Gestalten. Man bekommt den Eindruck von dem übermächtigen Einbruch einer anderen Dimension in unsere Welt. So haben sich die Christen der ersten Jahrhunderte Engel vorgestellt. Hier bricht eine andere Welt hinein in unsere Sichtbare. Auf diesen Bildern sind Engel durchweg männliche Gestalten. Und bis hin zu dem Wandbild des berühmten Isenheimer Altars, da wird der Engel, der vom Himmel herab die Geburt Christi verkündigt, mit einem Vollbart ausgestattet als Zeichen seiner Männlichkeit. Um die Wende vom 15. bis zum 16. Jahrhundert gibt es immer noch Bilder, in denen Engel noch wirklich Boten Gottes sind, wie sie die Bibel uns schildert. Und die eine Botschaft bringen von etwas unerhört Neuem. So versuchen die Maler das darzustellen. Gleichzeitig aber finden wir Bilder, die Engel zu idyllischen Gestalten verklären und liebliche Mädchen aus ihnen machen. Und in der Renaissance tauchen dann die Putten auf, also diese Engeleien, ja, die zu unendlich wiederholten Dekorationen dann irgendwo missbraucht worden sind, in kirchlichen Räumen. Und schon bei Raphael bestehen Engel praktisch nur noch aus Kopf und Flügeln. Und das war's dann. Und dann erst diese sentimentalen Engeldarstellungen des letzten Jahrhunderts, also des 19. Jahrhunderts, die sind zwar ganzen Generationen lieb geworden, aber haben fast nichts mehr mit den Engeln der Bibel gemein. Sie haben sogar wesentlich dazu beigetragen, dass Engel in der Vorstellung der Menschen abgerutscht sind in den Bereich des Märchens oder des unverbindlichen Spiels oder so. Ja, und sie gaben dann, diese Engeldarstellungen gaben Anlass zu bitterem Spott über die Christen. So fragte der Naturphilosoph Fechner zum Beispiel die Christen, ob sie denn ewig mit himmlischen Puppen spielen wollen. Muss doch nur mal gut sein. Auch solche Künstler wie Schnorr von Karolsfeld ist das durch manche Bibelausgaben also berühmt und bekannt geworden. Die sind über diese konventionellen Engelbilder nicht hinausgekommen. Diese Bilder, die uns heute kaum noch erträglich erscheinen, wenn wir die sehen. Die Bibel spricht anders von Engeln. Dort sind Engel nicht lieblich, sondern gefährlich heilig. So stellt die Bibel uns Engel dar. Engel verursachen bei Menschen fast immer tödliches Erschrecken. Da hat man nie mitgespielt. Und zuweilen erscheinen sie in solcher Herrlichkeit, dass selbst ein Apostel wie Johannes in die Versuchung kam, diese Engel anzubeten. In der Bibel werden Engel ungefähr 280 Mal erwähnt, also sehr häufig. Ihre Existenz ist eine Selbstverständlichkeit, aber gleichzeitig warnt die Bibel davor, dass wir uns allzu viel mit ihnen beschäftigen. Aus diesem Grund gehört das Thema von den Engeln auch nicht gerade zu meinen Lieblingsthemen. Und ich habe mich eigentlich nur dazu aufgerafft, mir mal ernstlich Gedanken zu machen oder das zusammenzutragen, was die Bibel sagt, weil mich irgendeine Jugendgruppe dann mal so lange genervt hatte damit. Schauen wir uns zuerst jetzt die Warnungen der Bibel an, in Bezug auf Engel, damit wir unser Thema immer richtig einordnen. Also das ist jetzt meine zweite Frage. Wie sollen Menschen mit Engeln umgehen? Wir haben gesehen, wie also auch im künstlerischen Bereich so in den ersten Jahrhunderten Engel noch ziemlich biblisch dargestellt wurden. Und wie das später immer mehr verkitschte. Und jetzt, was sagt die Bibel? Ich lese zunächst aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 2. Da steht Folgendes. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen. Auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Du sollst dich vor nichts niederwerfen, vor keinem Geschöpf. Und dazu gehören auch Engel. Engel, und das also gleich eine ganz deutliche Warnung, Engel dürfen niemals angebetet werden. Unter keinen Umständen. Nehmt euch das Beispiel vom Johannes als Warnung. Ich lese aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung 22, Vers 8. Und das ist dem Johannes sogar zweimal passiert. Also zweimal wird das im Buch der Offenbarung berichtet von diesem Jünger, den der Herr ja lieb hatte, der dem Herrn besonders nahe stand, der ihn besonders gut verstand auch, dass der so einen Blödsinn anfängt und Engel anbetet. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Die heiligen Engel Gottes haben also niemals Anbetung entgegengenommen. Das ist äußerst wichtig zu sehen. Sie haben das scharf abgewiesen und selbst als Johannes überwältigt von der himmlischen Herrlichkeit niederfällt vor dem Engel. Er verweist es ihm sofort. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 18. Da schreibt Paulus an die Geschwister in Kolossee, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel. Der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Hier wird also das bestätigt, was wir eben gesagt haben. Anbetung von Engeln ist ein Kennzeichen von Irrlehren, von falschen Lehren. Die sind schon majestätische Gestalten, da kann man schon in Versuchung kommen. Deswegen schreibt Johannes das ja so ehrlich. Selbst ihm ist das passiert. Und trotzdem sagt er ganz deutlich, beide Male, wo das uns erwähnt wird in der Offenbarung, dass man das nicht tun darf. Also Fazit und Ergebnis dieser Frage. Menschen dürfen von sich aus keinerlei Kontakt zu Engeln aufnehmen. So möchte ich das, also diese zweite Frage zusammenfassen. Also wie sollen Menschen mit Engeln umgehen? Und das ist also grundsätzlich und äußerst wichtig. Menschen dürfen von sich aus keinerlei Kontakt zu Engeln aufnehmen. Von der anderen Seite her kann es passieren. Aber niemals darf ein Mensch von sich aus das machen. Egal, was er macht. Natürlich darf er auf keinen Fall Engel anbeten. Das würde ja auch dazu gehören. Ja? Das sind also typische Kennzeichen von Irrlehren, die bereits in den ersten Jahrhunderten, im ersten Jahrhundert sogar schon noch vorhanden waren. Oder schon vorhanden waren. Dritte Frage. Woher kommen die Engel? Und was wird einmal aus ihnen? Und wir lesen einfach wieder eine ganze Anzahl von Bibelversen. Ich sage sie immer an. Zunächst Psalm 148, Vers 2 und Vers 5. Da steht, lobt ihn, also den Gott, lobt ihn alle Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot, und sie waren geschaffen. Ganz einfach. Gott, wo kommen die Engel her? Gott hat sie geschaffen. Und zwar durch ein Gebot, also ein Wort, was er gesagt hat. Er gebot und sie waren geschaffen. Genauso wie er die Erde geschaffen hat, ja, durch sein Gebot. Er gebot und es stand da. So hat Gott das gemacht. Gott hat also die Engel erschaffen. Sie sind ihm nie gleich. Sie sind Wesen, die unter ihm sind. Erinnert ihr euch an die Diskussion über die Trinität, ja? In den ersten Jahrhunderten der Christenheit, wir haben darüber gesprochen, am Sonntag. Und da war es ja eine ganz entscheidende Sache, wesensgleich Gott, ja? Und deswegen dieser Gebrauch des Wortes Sohn auch in der Schrift. Der Sohn macht deutlich, ja, sie sind gleich. Engel sind niemals Söhne. Sind nie zu Söhnen erhoben. Aber wir schon. Da kommen wir auch noch drauf, also auf diesen Unterschied. Engel sind geschaffene Wesen. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16. Denn in ihm, also in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare, was wir also vor Augen haben, und das Unsichtbare. Es seien Throne, oder Herrschaften, oder Gewalten, oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Also ganz einfache Antwort, Gott hat die Engel durch Christus geschaffen. Durch unseren Herrn hat er die Engel geschaffen. Und auch letztlich für sich, zu ihm hin. Hesekiel, der Prophet im Alten Testament, Kapitel 28, Vers 15. Das ist hier ein bisschen eine gefährliche Stelle. Es ist ein Bildwort eigentlich. Wenn man es auf Engel beziehen will, dann könnte man Folgendes sagen. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Wenn wir das nehmen wollen als eine konkrete Aussage über Engel, könnten wir sagen, Engel wurden durchaus vollkommen geschaffen von Gott. Springen wir wieder ins Neue Testament, Matthäus 22. Der Herr Jesus sagt das in einer Auseinandersetzung mit einer Frage, einer so Fangfrage, die ihm die Sadduzäer gestellt hatten. Da sagt er, auch von den Menschen in der Auferstehung, also Matthäus 22, Vers 30, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Also Engel sind nicht verheiratet, heißt das. Engel sind keine Rasse wie die Menschen, die man in unterschiedliche Rassen einteilen könnte. Also Menschen, die ja alle letztlich von Adam und Eva abstammen. Engel haben nicht die Fähigkeit der Vermehrung. Ja, wenn man nicht heiratet, dort auch, das ist einfach jetzt in Analogie gesagt, das würde bedeuten, sie sind wahrscheinlich alle individuell von Gott erschaffen worden. Jeder Engel. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 22. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, so redet der Verfasser des Hebräerbriefes die Gläubigen an. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und so weiter. Es gibt Myriaden von Engeln. Myriaden, das ist also eine Zahl im Griechischen, wirklich Zehntausende. Und 10.000 war die größte Zahl in der griechischen Sprache. Und wenn da steht 10.000, also die größte Zahl mit, ja, multipliziert. Ich weiß noch, wie wir Kinder also oftmals so uns übertrumpfen wollten mit Zahlen. Ja, und wir lernten ja erstmal bis 1.000 und dann, ja, und dann erfuhren wir, dass es Millionen gibt und Millionen mal Millionen mal Millionen oder so. Ne? So haben wir dann gesagt. Um einfach auszudrücken, was man nicht ausdrücken kann. So machen es die Griechen auch. Ja? Myriaden von Engeln, das heißt praktisch unzählbar. Unzählbar. Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 13, die Weihnachtsgeschichte. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen. Ehre sei Gott in der Höhe und so weiter. Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Das heißt, nach dieser Aussage wohnen Engel natürlich im Himmel, wobei Himmel nicht den Wolkenhimmel meint oder auch den Sternenhimmel, sondern irgendwie die unsichtbare Welt. Die Engel, also da, wo auch Gott ist, ja, sie haben jederzeit Zutritt auch zu Gott, aber auch jederzeit Zutritt zum Menschen. Ja, auf einmal mitten in der Nacht, die Hirten waren da draußen bei Bethlehem und auf einmal steht da einer da. Und die haben also nicht gejuchzt, die Hirten. Die haben Angst gekriegt. Und die mussten immer sagen, fürchtet euch nicht. Und dann waren sie wieder weg bei Gott. Also Engel haben jederzeit Zugang zu den Menschen, aber auch zum Thron Gottes. Eine weitere sehr interessante Stelle aus dem Alten Testament, und wir müssen ganz hin und her springen, Hiob. Buch Hiob, Kapitel 4, Vers 18. Siehe, selbst, also es ist von Gott aus gesagt, selbst seinen Knechten traut er nicht oder vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Das heißt, Engel sind nicht unfehlbar. Gott allein ist unfehlbar. Engel nicht. Sogar noch schlimmer. Engel können sogar sündigen. 2. Petrusbrief. 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Und dann lesen wir noch eine Stelle aus dem Judasbrief, der so ähnlich an ähnliche Aussagen macht, in etlichen Versen. 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Und so weiter. Gott hat Engel, die gesündigt haben. Das ist zunächst mal eine Aussage darüber, Engel können sündigen. Und einige von diesen Engeln hat Gott schon jetzt verwahrt. Festgehalten. Er lässt sie nicht mehr agieren. Im Judasbrief, Kapitel 1, also gibt es ja nur ein Kapitel, Vers 6. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Es gibt also einen Teil der Engel, die jetzt schon praktisch gerichtet sind, also oder verurteilt sind. Wie heißt diese erste Haft, wenn einer Untersuchungshaft, ja? Ja, sie sind praktisch in Untersuchungshaft. Aber mit schweren Fesseln verwahrt, sie können sich nicht rühren, sie können nichts mehr machen, sie haben keine Freiheiten mehr. Bis dann das Gericht kommt. Es gab Engel, die haben sich der Rebellion Satans angeschlossen und sind deshalb für ihre Sünde persönlich verantwortlich. Einige von ihnen sind jetzt schon gefangen, wie eben die Stellen es deutlich machen. Und es gibt eine unheimliche Stelle, die steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 41. Da geht es um das Gericht, wo es um diese Scheidung geht. Matthäus 25, 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das heißt, andere ungehorsame Engel, die also mit dem Teufel rebelliert und gesündigt haben, sie werden gerichtet und kommen dann in die Hölle. Eine Nebenbemerkung hierzu. Ich hoffe ja sehr, ihr glaubt nicht diesen Schwachsinn über Hölle, der so im allgemeinen Volksaberglauben verbreitet ist. Der Teufel ist doch nicht der Chef der Hölle. Der Teufel ist noch gar nicht in der Hölle, der kommt erst rein. Und dann schürt er nicht das Feuer, sondern dann wird er leiden. Und in alle Ewigkeit gequält werden und seine Engel mit ihm. Die Hölle ist ursprünglich von Gott als ein Strafort geschaffen worden, nur für den Teufel und seine Engel. Aber es gibt eine Zeit, oder nach diesem Gericht werden auch Menschen daran teilhaben. Das sagt uns ja auch dieser Vers. Also, diese Engel werden ein schlimmes, schreckliches Strafgericht erleiden, diese ungehorsamen Engel, die gesündigt haben. Und immerhin, eine ganz eigenartige Aussage steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 3. Da sagt Paulus diesen Korinthern, die so streitsüchtig waren und die so unheimlich gern Prozesse beobachtet haben und selber vom Zaun gebrochen haben. Die waren also Experten also im Gerichtswesen, die Korinther, und haben sich auch selber gestritten und sind vor Gericht gezogen. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches. Gläubige sind dazu ausersehen, einmal Engel zu richten, über Engel zu Gericht zu sitzen. Das ist eine fast unfassbare Aussage. Ich komme zu meiner vierten Frage. Was unterscheidet nun Engel von Menschen? Wir hatten also drittens gefragt, wo kommen die Engel her und was wird mal aus ihnen? Mindestens aus den Ungehorsamen. Ja, das haben wir also klar definiert. Was unterscheidet Engel von Menschen? Ich möchte einige Auskünfte geben. Erstens, oder 4.1. Zunächst besitzen Engel auch die Merkmale einer Person. Engel sind also wie wir auch Persönlichkeiten. Ich möchte das beweisen. Ich lese zwei Stellen vor zunächst. Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 10. Da sagt Paulus unter anderem, dass jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, das sind schon auch Engel mit gemeint, ja, dass jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also die Engel sollen das erkennen, was Gottes Weisheit bedeutet, was Gottes Weisheit hier mit uns gemacht hat. Ja. Das heißt, jetzt mal auf die Engel bezogen, die müssen so viel Verstand haben, dass sie das begreifen können. Ja, die müssen also Intelligenz besitzen. Merkmale einer Persönlichkeit. Oder 1. Petrus 1, Vers 12. Ihnen wurde es geoffenbart, also den Propheten, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Also, Engel sind sogar ein bisschen neugierig. Sie möchten was wissen. Sie möchten dieses unfassbare Geheimnis der Erlösung ergründen, weil sie haben keine Ahnung davon. Und wenn sie gesündigt haben, sind sie weg, ein für alle Mal. Für sie gibt es keine Erlösung. Die gibt es nur für Menschen. Und sie wollen das gern ergründen. Sie können es nicht. Das ist aber durchaus ein Zeichen von Intelligenz. Engel haben natürlich Intelligenz. Weiter, zweitens. Oder eine zweite Aussage, also sie besitzen Merkmale einer Person, das gehört hier noch dazu. Judasbrief, Vers 9. Michael, aber der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel Stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Also der Erzengel Michael wagte nicht, den Teufel zu beschimpfen. Er wagte es nicht. Also er hatte sogar so etwas wie Scheu, Zurückhaltung vielleicht, sogar Gefühle. Und Gefühle haben sie auch. Diese wunderschöne Stelle, Lukas 15, Vers 10. So sage ich, das kommt ein paar Mal vor, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die Engel freuen sich mit, also die haben Gefühle natürlich. Haben auch Respekt. Wissen sehr wohl, Dinge zu unterscheiden. Engel haben oder Engel sind Personen, sind Persönlichkeiten. Weiter, Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 6. Da wird von Gott gesagt, wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Das ist nun einfach gesagt. Engeln wird was befohlen, das sollen sie tun. 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Engel, die gesündigt hatten. Engeln wird befohlen, den Sohn zu ehren. Also können sie das. Engel müssen nicht sündigen. Sie können sich auch sozusagen dem Befehl Gottes widersetzen. Das geht. Das heißt, Engel sind zu einem Willensentschluss fähig. Engel können sich entscheiden, dieses oder jenes zu tun. Das ist möglich. Und schließlich die Stelle, die ich vorhin schon mal gelesen habe, Offenbarung 22, Vers 9. Er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder. Also der Engel, das ist dieser Deuteengel, bei den Propheten ist das manchmal so gewesen, dass Gott ihnen einen Engel zur Seite gestellt hat, der dem Propheten dann jeweils die ganzen Sachen erklärt hat, die der Prophet gesehen hat. Ja, dass da, man nennt ihn in der Theologie den Deuteengel, Angelus Interpres, Deuteengel. Und der hier sagt, also sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Also ich bin auch nur einer, der Gott dient, will der Engel sagen. Bete Gott an. Der Engel hat durchaus ein gewisses Selbstbewusstsein. Er weiß, was er ist. Er weiß, ich bin Diener Gottes des Allerhöchsten. Er kennt seine Stellung, er hat ein gewisses Selbstbewusstsein. Paulus hatte das auch, wir Menschen haben das auch, dürfen es auch haben, hoffentlich ein gutes, geistliches Selbstbewusstsein. Aber das haben die Engel eben auch. Okay. So, 4.2. Engel sind Geist lebendige Wesen, die keinen materiellen Leib besitzen. Das sagt die Schrift deutlich. Engel sind geistige Wesen, die keinen materiellen Leib besitzen. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Oder Vers 14 im gleichen Brief, Hebräer 1, Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Das heißt also, Engel benötigen keine Nahrung. Sie können sich unabhängig von der Materie im ganzen Universum fortbewegen. Ja, dienstbare Geister, sie sind nicht an Materie gebunden. So, sie sind ja wie der Mensch, das sieht wie ein Sturm oder wie eine Feuerflamme. Sie sind nicht in dieser Hinsicht Materie. Diese Bilder sind auch nur gebraucht, damit Menschen sich irgendwas überhaupt vorstellen können. 4,3, also wie unterscheiden sich Menschen von Engeln? Engel sind Menschen überlegen. Das ist auch wahr. Matthäus 28, Vers 2, das ist die Auferstehungsgeschichte von unserem Herrn. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Ja, also wenn man unsichtbare Dinge eigentlich zeigen will, plausibel machen will, muss man Bilder gebrauchen. Ja, wie Feuer, wie Winde, wie der Blitz hier, ja. Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 5. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Also, Engel sind den Menschen überlegen. In der Weise, sie können durchaus ganz majestätisch erscheinen, aber doch wie ein Mensch. Wie ein Mann, der sich auf den Stein da setzt und ausruhen will. Aber seine Erscheinung war so furchtbar, dass die zu Tode erschrocken sind, die Wächter. Oder dann im Grab, als die Frauen reinkamen, wie ein junger Mann. Also keine junge Frau, das ist jetzt keine Diskriminierung, das war eben so. In der Bibel wird es immer so gesagt. Weiter, Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 7. Da wird von unserem Herrn Jesus gesagt, du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Das heißt, die Engel, ich will es jetzt mal daraus folgern, ich muss manche Bibelstellen auch mehrmals benutzen, habt ihr schon gemerkt, in einem anderen Zusammenhang, aber ich möchte den Zusammenhang möglichst klar darstellen. Die Engel sind den Menschen in gewisser Hinsicht überlegen. Denn als unser Herr Mensch wurde, erniedrigte er sich eine kleine Weile unter die Engel. Daraus könnte man schließen, ja, der Herr wurde ja Mensch wie wir, also sind die Engel den Menschen doch ein Stück überlegen. Auch in ihrer Kraft und in ihrer Herrlichkeit sowieso. Wir sehen es gleich noch. Daniel, Kapitel 6, Vers 23. Zunächst noch eine ganz einfach verständliche Sache, wir kommen zu schwierigeren noch. Daniel 6, Vers 23. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, sagt Daniel, und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o König, habe ich kein Verbrechen begangen. Das war der 80- oder 83-jährige Daniel in der Löwengrube. Also vergesst bitte diese komischen Bilder in den Kinderbibeln, dass der 14-jährige Daniel bei den Löwen war. Das kann man sich also getrost ausrechnen. Der war 80 oder sogar 83 Jahre alt. Also auch im Alter ist man vor Versuchungen nicht gefeit. Nun wird hier nicht beschrieben, dass der Engel irgendwo zu sehen war, aber die Löwen haben ihre Klappe gehalten. Und das war an dieser Stelle ganz gut für Daniel. Apostelgeschichte 12. Ganz andere Sache, Vers 7. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da
Und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug den Petrus an die Seite, also gab ihm einen Tritt oder irgend sowas, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Ja? An dieser Stelle merken wir, Engel sind den Menschen wirklich überlegen. Die können aber auch materiell erscheinen. Da kann die dem ordentlich eins versetzen, dem aufwecken. Ja? Da ist also nicht Luft, wenn der zuschlägt, der Engel. Der Petrus hat es gemerkt, ist aufgewacht, die Ketten fallen runter. Ich denke, wir können uns das ruhig so vorstellen. Ich glaube schon, das ist ein Stück biblisches Denken. Das ernst zu nehmen, was da steht. Die Engel sind den Menschen also an Kraft überlegen. Es gibt also kaum einen Menschen, der dem Löwen das Maul zuhalten kann. Einfach so, eine ganze Nacht lang. Es wird schwierig. Und so, dass die Ketten runterfallen, das kann ein Mensch auch nicht. Matthäus 24, Vers 36 steht, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Es scheint so zu sein, als ob die Engel uns an Weisheit überlegen sind. Sie haben also Intelligenz, sie können entscheiden, das haben wir alles schon gesagt. Wahrscheinlich auch sind sie uns an Weisheit überlegen, aber Engel sind nicht allwissend. Hier steht nämlich da, sie wissen etwas nicht. Wir wissen es auch nicht. Das hat Gott sich allein vorbehalten. Das sagt der Herr allerdings, als er auf der Erde war. Ja? Von daher. Okay, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Lukas 2, Vers 9. Das ist wiederum die Weihnachtsgeschichte. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Und Kapitel 28 haben wir schon gelesen, Auferstehung des Herrn. Aber aus Furcht vor ihm, vor diesem Engel, der wie ein Blitz da runterkam, vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Vers 5, Matthäus 28, Vers 5. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, die dann auch schon da waren, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Engel erscheinen also immer bei den Menschen als mächtige Wesen, die durch ihre bloße Erscheinung Furcht und Schrecken verursachen. Also, darf ich es mal ganz rabiat sagen, schmeißt eure Weihnachtsengel weg. So eine lächerlichen Figuren, die gab es nie. Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 14, wird von unserem Herrn Jesus gesagt, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist eine ganz harte Aussage. Die klingt für uns unheimlich positiv, aber für die Engel ist das hart. Er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an. Sollte sich Gott vielleicht um die Engel kümmern? Das macht er nämlich nicht. Hier geht's weiter. Also ich lese nochmal Vers 16, Hebräer 2. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daraus kann man wohl doch schließen, Engel werden nicht erlöst, wenn sie gefallen sind. Menschen sehr wohl. Fünftens, meine fünfte Frage, welche Ordnungen gibt es unter den Engeln? Es gibt ja so verschiedene Bezeichnungen in der Bibel für Engel und sie zeigen, sie scheinen, ich will ganz vorsichtig sein, sie scheinen eine hierarchische Ordnung anzudeuten. Also es werden genannt Throne, Herrschaften, Regierende, Autoritäten, Weltherrscher, Kräfte. Aber das wird in der Bibel nur angedeutet. 5,1, Cherubim und Seraphim. Das sind vermutlich die höchsten Engelwesen, die es gibt. Sie besitzen eine unbeschreibbare Kraft und Schönheit und sie umgeben unmittelbar den Thron Gottes. Selbst kann man sie so gut wie nicht beschreiben. Also die Propheten müssen es natürlich probieren. Die haben halt da sowas gesehen und die Ergebnisse haben wir in der Schrift. Zunächst, schon im 1. Mose 3 nach dem Sündenfall, 1. Mose 3, Vers 24, da wird von Gott gesagt, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Hier treten sie das erste Mal auf oder werden das erste Mal erwähnt in der Bibel. Im Psalm 80, Vers 2 steht Folgendes. Du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch, der du thronst über den Cherubim, strahle hervor. Hier wird das erste Mal so angedeutet in den Psalmen, ja, Gott thront über den Cherubim, diesen Engelwesen, am deutlichsten im Propheten Hesekiel. Hesekiel 1, Vers 4. Und hört euch mal diese Beschreibung an, diese ganz eigenartige Beschreibung. Hesekiel 1, Vers 4. Und ich sah und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte. Und Glanz war rings um sie her. Und aus der Mitte des Feuers strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebenden Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Die Gestalt eines Menschen hatten sie. Und vier Gesichter hatte jedes. Und vier Flügel hatte jedes von ihnen. Und ihre Beine waren gerade Beine. Und ihre Fußsohlen wie die Fußsohlen eines Kalbes. Und sie funkelten wie der Anblick von blanker Bronze. Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten. Und die vier hatten ihre Gesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel berührten sich, einer mit dem anderen. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Sie gingen ein jedes gerade vor sich hin. Und das war die Gestalt ihrer Gesichter. Das Gesicht eines Menschen und das Gesicht eines Löwen hatten die vier rechts. Und das Gesicht eines Stieres hatten die vier links und das Gesicht eines Adlers hatten die vier. Und ihre Flügel waren nach oben ausgespannt. Jedes hatte zwei, die sich einer mit dem anderen berührten und zwei, die ihre Leiber bedeckten. Und sie gingen, ein jeder gerade vor sich her. Wohin der Geist gehen wollte, dahin gingen sie. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und mitten zwischen den lebenden Wesen war ein Schein wie von brennenden Feuerkohlen, wie ein Schein von Fackeln war das, was zwischen den lebenden Wesen hin und her fuhr. Und das Feuer hatte einen Glanz und aus dem Feuer fuhren Blitze hervor. Und die lebenden Wesen liefen hin und her, sodass es aussah wie Blitze. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Ich habe es Ihnen schon in einer modernen Übersetzung mal vorgelesen. Aber es ist nicht fassbar für uns. Es scheint regelrecht widersprüchlich zu sein, aber was soll der arme Prophet machen? Der muss beschreiben, was er sieht und was er eigentlich nicht beschreiben kann. Und die Wirklichkeit sprengt irgendwie sein Fassungsvermögen. Diese Wesen werden später als Cherubim beschrieben, Hesekiel 10 dann. Ja? Und sie haben ganz große Ähnlichkeit mit den vier Lebewesen, die uns in der Offenbarung beschrieben werden. Ja, die vier Lebewesen, die vor dem Thron Gottes sind. Und sie haben wiederum Ähnlichkeit mit den bei Jesaja beschriebenen Seraphim. Cherubim, Seraphim. Ja, und vermutlich sind immer die gleichen Wesen gemeint. Also die vier lebendigen Wesen, Offenbarung, hier bei Hesekiel und wohl auch bei Jesaja. Aus Hesekiel 28 lese ich euch noch was. Vers 13. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd und jede Arbeit und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg. Mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Vollkommen warst du in deinen Wegen. Von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Das ist einer der Texte, die nach Ansicht mancher Ausleger den Fall Satans beschreiben. Wenn das so ist, wir können es nicht sicher entscheiden, weil formal, wenn wir den Text lesen, wird hier der König von Tyros beschrieben. Ja? Aber wenn dieser Text wirklich den Fall Satans meint, dann gehörte Satan ursprünglich zu den Cherubim. Das heißt, zu den allerhöchsten Engelwesen, die es gibt. 5,2, der Erzengel Michael. Judas, haben wir schon gelesen, Judas 1, Vers 9. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen. Also neben diesen Cherubim, die unbenannt bleiben, und Seraphinen, werden uns einzelne Engel erwähnt, die scheinbar also einen sehr hohen Rang haben. Ganz mächtige Engel. Einer von ihnen ist der Michael. Offensichtlich auch sehr kriegerische Wesen. Der hat immerhin mit dem Teufel, also wenn der Teufel ein Cherub war, vorher, ja, hat mit ihm gestritten, also ernstlich sich auseinandergesetzt, allerdings ihn nicht beschimpft. Übrigens, als Nebenbemerkung, man sollte sehr vorsichtig sein. Es gibt eine Gruppe von Christen oder Gruppen, die sowas tun, ja, bei Dämonenaustreibungen, die sie veranstalten, in einer Weise, die ich für unbiblisch halte, dass dann regelrecht der Teufel beschimpft wird. Man beruft sich dabei auf Martin Luther, aber auf die Schrift kann man sich nicht berufen. Das ist sehr gefährlich. Auch Satan ist eine Macht, die man nicht lästern darf. Das steht uns nicht zu. Autoritäten verlangt die Bibel einfach, dass man sie achtet. Nicht, dass wir unterwürfige Furcht vor ihnen haben. Aber wir haben sie so zu behandeln, wie Gott sie behandelt haben will. Von Michael lesen wir noch was in Daniel 10. Und das ist auch eine sehr geheimnisvolle Geschichte, die uns ein klein bisschen durchblicken lässt in Phänomene, die unter Umständen bis heute wirksam sind. Daniel 10, Vers 13. Da sagt der Deuteengel dem Daniel, der hat auch einen gehabt, einen gekriegt, der ihm diese Visionen erklärt hat, und der sagt ihm Folgendes. Nee, das war nicht der Deuteengel. Pardon, nee, das war ein anderer Engel, Gabriel vielleicht, der dann später nochmal erwähnt wird. Daniel 10, Vers 13. Aber der Fürst des Königreiches Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, hier wird es auch gesagt, ja, einer der ersten, das heißt der Obersten, er kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beistand, als nur Michael, euer Fürst. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Entschuldigung, jetzt habe ich also gleich, bin ich gleich rübergesprungen in die Offenbarung. Ich habe den Text dazu genommen. Offenbarung 12, Vers 7 steht hier. Also, Offenbarung 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Der Drache kämpfte und seine Engel. Also Michael, Euer Engel, sagt er hier, also meint wohl der Engel, der für Israel eine bestimmte Funktion hat, scheint ein sehr kämpferisches Wesen zu sein. Er kämpft, richtig, ja. Sehr kriegerische Gestalt. Gut. Weiter, der Engel Gabriel, das ist Vers 5,3, der Engel Gabriel, der wird erwähnt, auch bei Daniel schon früher. Und deswegen nimmt man an, dass in Kapitel 10, was ich gerade zitiert habe, er auch gemeint ist, der Engel Gabriel. Daniel 8, Vers 16, und ich hörte eine Menschenstimme zwischen den Ufern des Ulai, die rief und sprach, Gabriel, lass diesen das Geschehene verstehen. Das Gesehene verstehen. Vers 21. Und während ich noch redete im Gebet, da, zur Zeit des Abendopfers, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang im Gesicht gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Kapitel 1, Vers 26, Lukas 1, Vers 26, wir haben es bald geschafft. Da steht, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Also Michael war offensichtlich der Kriegerische. Gabriel, bei ihm hat man den Eindruck, er ist der Bote Gottes. Obwohl er bei Daniel 10, wenn er da gemeint ist, auch schon auch ein bisschen gekämpft hat und er sagt, ich konnte nicht so schnell kommen, es hat so lange gedauert. Das war der Grund, warum Daniels Gebet erst eine ganze Weile später erhört wurde. Also etliche Tage vergingen da. Das sind ja auch so ein paar Andeutungen, die gemacht werden. Ich will nicht weiter spekulieren. Aber offensichtlich bewirken unsere Gebete was im Himmel. Und es gibt auch Antworten. Sechstens, welche Aufgaben haben Engel? Nach den Berichten der Bibel haben sie vielerlei Aufgaben und Dienste zu erfüllen. Sie dienen unserem Herrn, zum Beispiel nach der Versuchung durch Satan. Ja, da steht da, Engel dienten ihm. Sie stärkten ihn im Kampf in Gethsemane. Bei diesem dreimaligen Gebet, das sie eine Stunde währte. Sie standen bereit, ihn zu schützen. Sie waren bei seiner Himmelfahrt gegenwärtig und verkündigten auch seine Wiederkunft, die Engel. Einige Aufgaben will ich herausheben. 6.1, ihre Aufgaben gegenüber Gott. Jesaja 6, Vers 3, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Offenbarung 5, Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Herrlichkeit und Weisheit und Stärke und Ehre und Lobpreis. Also die Aufgabe der Engel ist eindeutig, sie beten Gott an. Das gehört zu ihren vornehmsten Aufgaben. Sie beten Gott an. Weiter eine sehr interessante Stelle, Offenbarung 7, Vers 2. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Es scheint so zu sein, als ob Engel im Auftrag Gottes auch Naturkräfte kontrollieren und auch loslassen können. Vielleicht auch Katastrophen. Wieder zurück zu Daniel. Nochmal die Stelle, Daniel 10. Aber der Fürst, jetzt wird etwas ganz anderes erwähnt, oder ich will es mal betonen jetzt, aber der Fürst des Königreichs von Persien stand mir 21 Tage entgegen. Also so lange hat es gedauert, bis der Gabriel, wahrscheinlich Gabriel, zu Daniel kommen konnte. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Es ist eine ungeheuer interessante Geschichte. Ich bin dabei, das mal so ein bisschen aufzuarbeiten in der Bibel. Was passiert, wenn ein Mensch betet? Was passiert da in der Geschichte? Was passiert zu dieser Zeit, die hier definitiv genannt ist? Was passiert da bei den Königen von Persien? Das ist sehr interessant. Dann wird weiter, Vers 20 gesagt, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Und dann sagt er von Michael, eurem Fürst. Also, es könnte sein, dass Engel im Auftrag Gottes ganze Völker kontrollieren. Es gibt also offensichtlich einen Engel, einen göttlichen Engel für Israel, aber es gibt auch einen Fürst, der diesem Engel entgegenstand, also wahrscheinlich ein satanischer Engel, über Griechenland und einer über Persien. Wahrscheinlich satanische Engel und einer über Deutschland. Ich weiß es nicht. Die Schrift deutet das nur an und wir wollen nicht weiter spekulieren. Ja? 6.2 Ihre Aufgaben im Leben von Menschen. Wir haben gesehen, Engel sind manchmal damit beauftragt, Menschen Botschaften zu überbringen. Das haben wir ja schon gelesen. Und wir haben auch schon gelesen, Engel freuen sich über die Erlösung. Das ist auch klar. Sie tun aber noch viel mehr. Und jetzt will ich mal ein paar interessante Stellen vorlesen für uns. Welchen Dienst tun sie denn uns? Hebräer 1, Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Das heißt, das gilt generell für alle wiedergeborenen Christen, die das Heil erben sollen, die ewige Rettung. Das sind die Gläubigen. Das heißt, Engel dienen den Gläubigen. Das ist sicher. Apostelgeschichte 27, Vers 23. Paulus sagt das, denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb sei guten Mutes, ihr Männer, sagt dann Paulus, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Engel können Gläubige ermutigen. Paulus erfährt hier diese Ermutigung in höchster Lebensgefahr. Das ganze Schiff, ja, stand also dabei abzusaufen. Und manchmal retten sie die Gläubigen sogar in Gefahr. Matthäus 18, Vers 10, sagt der Herr Jesus, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Ihre Engel verachtet nicht eins dieser Kleinen. Offenbar gibt es doch so etwas wie einen Schutzengel, wenigstens für die Kinder, die Kleinen, diese Kleinen, sonst eigentlich nur für Gläubige. So wird es jedenfalls gesagt. Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und er befreit sie. Psalm 91, Vers 11. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das könnte durchaus ursprünglich zunächst auf den Dienst der Bewahrung hinweisen, wobei der Engel des Herrn im Alten Testament höchstwahrscheinlich der Herr Jesus selber ist. Aber Satan benutzt ja diese Stelle, um unseren Herrn in Versuchung zu führen. Das ist eine andere Geschichte. Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Oder 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 10. Darum soll eine Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Die letzte Stelle ist sehr dunkel. Man weiß letztlich, keiner weiß es genau, was es bedeutet. Aber es scheint so zu sein, Engel beobachten das Leben der Gläubigen. Und sie loben Gott dafür. Das scheint sicher zu sein. 1. Timotheus 5, 21, da schreibt Paulus an Timotheus, ich bezeuge ernst eindringlich vor Gott und Christus und den auserwählten Engeln. Es scheint also sogar so eine Gruppe von auserwählten Engeln zu geben, dass du diese Dinge ohne Vorurteile befolgst und nichts nach Gunst tun sollst. Es scheint also so zu sein, als ob die Engel besonders das Leben der Ältesten in der Gemeinde beobachten. Also derer die Verantwortung tragen. Timotheus war jetzt nicht im eigentlichen Sinn Ältester, er war sozusagen Missionar in dieser Gemeinde. Aber wenn Paulus das, also ihn beschwört, ich beschwöre dich vor den auserwählten Engeln, scheint es so, als ob Gott dem Paulus geoffenbart hat, dass die Engel die Dienste tun, die Verantwortung tragen in der Gemeinde, auch besonders beachten oder beobachten. Hebräer 11, Vers 28. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Blutsbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Das ist ein Rückblick auf die Geschichte Israels beim Auszug aus Ägypten. Der Verderber steht hier. Apostelgeschichte 12, eine ganz andere Sache, Vers 22. Das Volk aber rief dem Herodes zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen verschied er. Das heißt, Engel vollstrecken das Gericht Gottes an Menschen. Das tun Engel. Sie dienen den Gläubigen. Sie beobachten sie. Sie freuen sich mit, wenn einer Buße tut. Aber sie vollstrecken auch das Gericht. Wir sind beim letzten Punkt angelangt. Entschuldigung, ist ja der letzte Abend. Ich fahre dann weg. Ist mir egal. Ich habe halt Überstunden gemacht bei euch. Aber wir haben es wirklich gleich geschafft. Ich tröste euch. Welche Einstellung sollen wir haben zu den Engeln? Das ist mein letzter Punkt. Und ich will es ganz einfach so sagen, liebe Geschwister, wir wollen dankbar sein für den Dienst der Engel. Wir wollen Gott loben dafür, dass es sie gibt. Aber wir wollen niemals versuchen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Niemals. Das wäre ein ganz heidnisches Denken. Die Heiden machen das, die Magier machen das. Die versuchen, die Kräfte der himmlischen Welt zu beeinflussen. Das dürfen wir nicht. Dazu haben wir niemals das Recht bekommen. Es sind Gottesboten, die Gott benutzt, manchmal auch um uns zu helfen. Manchmal auch um uns zu bewahren und manchmal auch um uns zu strafen. Das sind Boten in der Hand Gottes. Auch wenn wir einmal Engel richten werden. Das wird aber nicht jetzt geschehen, sondern dann, wenn wir dann den ganzen Durchblick bekommen haben. Also niemals versuchen, mit ihnen in Kontakt zu kommen, unter keinen Umständen. Aber wir dürfen schon dankbar sein, dass es sie gibt. Dürfen über die Weisheit Gottes staunen, was er damit gemacht hat. Wahre Engel Gottes würden das immer ablehnen. Und wenn wir versuchen, mit ihnen in Kontakt zu kommen, kommen wir zu den Falschen. Das ist mit Sicherheit so. Und immer wenn Menschen das versucht haben, landeten sie bei den Dämonen oder bei den Engeln Satans. Denn Satan giert nach Anbetung, wie niemand anders. Das hat er ja selbst dem Herrn Jesus gesagt. Das alles gebe ich dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Es ist gefährlich, wenn wir so etwas tun. Und ich lese mal noch zum Schluss, das ist der letzte Bibelvers, Judas, noch einmal Judas. Das ist so sehr wichtig. Judas 1, Vers 9 und Vers 10. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber, und er meinte solche unvernünftigen Menschen, diese aber lästern alles, was sie nicht kennen. Alles aber, was sie von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wir respektieren Engel als von Gott eingesetzte oder auch von Gott zugelassene Autoritäten und lästern sie nicht. Aber wir beten sie auch unter keinen Umständen an. Ansonsten folgen wir ihrem Beispiel in hingebungsvollem Dienst für den Herrn und in der Anbetung Gottes, im Dienst für andere Geschöpfe und im Gehorsam gegenüber Gott.